Sie hören eine Predigt von Pfarrer Matthias Pfähler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Jesus ist gestorben. Die beiden Maria haben das leere Grab gesehen. Und der Engel hat ihnen gesagt, geht nach Galiläa. Sagt das den Jünger. Daraufhin ist Jesus der Jünger selber erschienen durch geschlossene Türen und hat gesagt, geht nach Galiläa. Ich lese, was dort passiert ist, aus dem Matthäus-Evangelium. Es steht im letzten Kapitel in den Versen 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als die Jünger Jesus sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Doch einige hatten auch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Amen.
Guten Morgen. Wir feiern heute Reformationssonntag. Wir haben es schon gehört. Das bedeutet, dass wir als Reformierte uns immer noch freuen, ein positives Verhältnis zur Reformation, zur Erneuerung, zur Rückbesinnung auf die Bibel, auf die Grundlagen des Glaubens feiern. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch können wir verfolgen, wie es zu geistlichen Aufbrüchen kam und auch zu Reformationen in den etablierten Kirchen, wenn einzelne Menschen neu von der Gnade von Gott und von der Liebe von Gott berührt und ergriffen wurden, wenn sie Erfahrungen mit Gott und mit seinem Wort gemacht haben. Einige Namen: Augustin, Johannes Huss, Martin Luther, Huldrych Zwingli, die Reformatoren auch in Basel, dann etwas später John Wesley, aber auch Frauen wie Hildegard von Bingen, Katharina von Siena, Teresa von Avila und. Und wir fragen uns vielleicht, ja, was geschah denn bei diesen Menschen, was so eine zündende Kraft hatte, dass danach auch durch diese Menschen etwas in Bewegung gekommen ist. Erstens, ihr Herz wurde ergriffen von der unbeschreiblichen Gnade Gottes und von der Liebe, wo sie spürten, wir können uns die niemals verdienen. Wir können sie nur als Geschenk von ihm empfangen. Und als zweites sehen wir, dass die Beziehung zu Jesus ganz etwas Persönliches für sie wurde und auch die Liebe zu Gottes Wort zugenommen hat. Als drittes erfahren wir oder beobachten wir, dass Gebet zu einer zentralen Aktivität für sie wurde, sowohl alleine zu Hause wie auch in Gemeinschaften wurde gebetet, ein Feuer des Gebetes. Dann, sie setzten ihr Leben ganz für den großen Missionsauftrag von Jesus für die Verbreitung des Evangeliums ein. Und zwar ganzheitlich, oft auch eben gerade mit Weihnachtspäckchen oder anderen Aktionen diakonischen. Es entstanden inspirierende Weggemeinschaften des Glaubens. Auch heute hören wir von geistlichen Aufbrüchen in Europa und in der westlichen Welt. Sie geschehen ganz unspektakulär. An verschiedenen Orten, man kann es gar nicht richtig orten und auch nicht auf eine Leitfigur festmachen. Aber Umfragen in England zeigen, die Generation der unter 35-Jährigen, besonders die Männer unter ihnen, gehen vermehrt in Gottesdienste, fragen vermehrt nach Gott. 2018 gab noch 4% von den 18- bis 24-Jährigen an, dass sie einmal im Monat in die Kirche gehen. 2024 waren es 16%. Du kannst die Zahlen noch einblenden, genau, dass wir da noch ein bisschen haben. Aus Frankreich hören wir, wie an Ostern 2024 über 7000 Erwachsene sich in der katholischen Kirche haben taufen lassen. 2025 waren es über 17.000 Jugendliche und Erwachsene. Es geschieht etwas, auch in diesem von der Französischen Revolution entreligiösisierten Nachbarland. Wir hören auch von Jugendallianzgottesdiensten unter dem Namen Bless, Bless Thun, Bless Zürich, Winterthur, wo immer. Und neu ganz auch wieder in Basel, Bless Basel. In Thun über 1000 Jugendliche, die zusammenkommen, 6-mal im Jahr oder wie viel mal. In Basel waren es beim ersten Jugendgottesdienst vor 2 Monaten 300 Personen. Sie hatten gar keinen Platz in dem Lokal, wo sie sich treffen wollten. Sie werden jetzt im November hier in der Gellerkirche ihren zweiten Gottesdienst feiern. Wir nehmen diese Sehnsucht nach Gott in allen Generationen wahr. Auch bei Menschen, die hier in den Gottesdienst kommen, die unsere Angebote besuchen. Und so frage ich, was brauchen diese Menschen, damit ihr Glaube Wurzeln schlägt und ihr Leben Frucht bringt? Was brauchen Sie und was brauchen wir, dass wir glaubwürdige Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus Christus werden können? Wir haben in der Lesung gehört, wie der auferstandene Jesus seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern folgenden Auftrag gibt. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, indem ihr sie tauft und lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Jünger, übrigens, das Wort bedeutet Lernende. Und spannend ist, dass dieser Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, ich vergleiche das immer so wie ein Sandwich. Er hat einen Sandwich-Auftrag gegeben. Und zwar ist dieser Auftrag umgeben vom Brot des Lebens. Und unten, das untere Brot, das ist die Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das trägt diesen Auftrag. Und das obere Brot ist die Zusage, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Also ich denke, man kann sich das gut merken. Sandwich-Auftrag. Wir sind umgeben vom Brot des Lebens, um diesen Auftrag auszuüben. Im 18. Jahrhundert, da wurden ein paar junge Männer in Oxford, in England, von diesem Auftrag von Jesus ergriffen. Das führte zu einer Reformationsbewegung in der etablierten Kirche in England und auch in Amerika. John und Charles Wesley gründeten an der Universität Oxford den sogenannten Holy Club. Also ein heiliger Club haben sie da gestartet. Eine kleine Gruppe, die sich zu Bibelstunden, zu Bibelstudium und zum gemeinsamen Gebet getroffen haben. Und sie waren zuerst sehr streng mit sich und hatten ganz strenge Ordnungen und wollten aus eigener Kraft diesen Aufträgen und Geboten Gottes möglichst Folge leisten. Doch nach einiger Zeit hatte Charles und kurze Zeit darauf auch John Wesley ein Bekehrungserlebnis. Sie waren unbefriedigt von dem trockenen, dogmatischen kirchlichen Christentum und sie entdeckten die Kraft von Gottes Gnade, diese erneuernde Kraft der Rechtfertigung aus Glauben und wurden tief gewiss in ihrem Herzen, dass sie zu Gott als seine Kinder gehören und dass Gott Frieden mit ihnen geschlossen hat. John Wesley konnte den Zeitpunkt seiner Bekehrung bis auf die Viertelstunde genau angeben. Als er am 24. Mai 1738 unter dem Eindruck der Vorrede von Martin Luther zum Römerbrief, also Reformation, in der Londoner Herrnhuter Brüdergemeinde, auch da nochmal eine Gemeinschaftsbewegung, die diese Wesley-Brüder geprägt hat. Und sie wurden also dort ergriffen vom Geist Gottes. Aus seinen Tagebüchern können wir lesen, dass John Wesley von dem Zeitpunkt an Tag für Tag Städte und Dörfer besuchte, er reiste herum und er predigte 3 bis 4 Mal pro Tag über das Evangelium. Dies blieb so bis zu seinem Tod, so dass man rechnet, dass er ca. 40.000 Predigten gehalten hat in seinem Leben und über 400.000 Kilometer zu Pferd, zu Fuß, in Kutsche gereist ist, um das Evangelium unter die Menschen zu bringen, sowohl in England als auch in Amerika. John Wesley war aber nicht nur ein guter Prediger und Theologe, sondern er war auch ein begabter Organisator und Leiter. Wenn Menschen zum Glauben kamen durch die Predigt, durch die Verkündigung, fasste er diese zusammen, die ihr Leben ändern wollten, und er brachte sie in kleinen Gruppen, organisierte kleine Gruppen, diese sogenannten Klassen oder in Englisch Class Meetings, fasste er die neuen Gläubigen zusammen. Was wurde dort gemacht in diesen Klassen? Sie trafen sich zum Bibelstudium, zum Gebet, zu Einzelseelsorge, zu gegenseitiger Rechenschaft, im Glauben, in der Nachfolge von Jesus und auch, ob sie die Dinge in ihrem Leben umsetzten. Also auch die Frage nach der Heiligung. Da unterstützten sie einander. Diese Hausversammlungen spielten eine ganz wesentliche Rolle in der Ausbreitung dieser Erweckungsbewegung unter den Methodisten. Sie führte zu einer Reformation der Jüngerschaft. Und nun machen wir einen Sprung aus dem 18. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert, aus England nach Basel. 1964 bekam die Gellertkirche mit Pfarrer Hans-Ulrich Herrmann als ersten Pfarrer einen feurigen Verkündiger und mutigen Gemeindeaufbau-Pionier. Er setzte von Anfang an auf freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er schulte diese und übergab ihnen Verantwortung. Er nahm auch Impulse aus seinen Reisen nach Amerika und England auf und gründete Hauskreise. In der Basler Landeskirche war die Idee von Hauskreisen, in denen Laien ohne eine Pfarrperson miteinander über die Bibel diskutierten und beteten, war eine nicht gekannte Sache. Und so stieß Pfarrer Hans-Uli Herrmann am Anfang auch auf großen Widerstand aus dem Kirchenvorstand. Was sollen da diese Stündler? Aber er setzte sich durch mit seinem Anliegen. Ich habe ihn übrigens eingeladen, er lebt noch, ist 99 Jahre alt. Aber ich habe leider vergessen, den Fritz Reinmann zu informieren, dass er ihn abholt, weil der Hans-Uli Herrmann sich das nicht mehr merken kann, so einen Termin. Aber er freut sich immer, wenn ich zu ihm komme, will er wissen, wie geht es denn der Gellertkirche. Also er betet immer noch mit und er trägt immer noch mit. Ganz herzlichen Dank an Hans-Uli an dieser Stelle. Sowohl John Wesley im 18. Jahrhundert in England und in Amerika, als auch Pfarrer Hans-Uli Herrmann hier in Basel im 20. Jahrhundert haben durch die Betonung von Kleingruppen und Hauskreisen eine Reformation der Jüngerschaft, eine Erneuerung der Kirche angestoßen. Und nun fragen wir uns vielleicht, ja, woher kam denn diese Idee, in kleinen Gruppen die Leute zu sammeln? Woher kam diese Betonung von Kleingruppen, von Hauskreisen oder Versammlungen in Häusern? Ich glaube, es war eine Rückbesinnung auf diesen Auftrag von Jesus, den wir gehört haben. Denkt nur einmal, wie haben denn die Jünger damals diesen Auftrag von Jesus gehört, als er zu ihnen sagte, geht hin in die ganze Welt, machet zu Jüngern alle Nationen. Woran dachten sie dabei? Ich denke, viele von ihnen erinnerten sich an die erste Begegnung mit Jesus und wie er sie eingeladen hat und gesagt hat, komm mit mir, komm und folge mir nach. Oder sie erinnerten sich an das erste gemeinsame Essen, wo sie plötzlich etwas verwundert feststellten, was hat denn der Jesus noch für andere komische Kerle mit eingeladen, um mit ihm zu gehen. Und dann erinnerten sie sich auch an ermüdende Wanderungen, an stundenlange Gespräche über Gott, über gelingendes Leben. Sie erinnerten sich an gemeinsames Einkaufen, Feuer machen, kochen, abwaschen und so weiter. Sie erinnerten sich auch natürlich an die Zeichen und die Wunder, die Jesus getan hat und wie er mit Menschen umgegangen ist, wie wertschätzend, wie persönlich. Sie erinnerten sich daran, wie Jesus sein Herz mit ihnen geteilt hat und geschwärmt hat über seinen Vater im Himmel. 12 Männer und einige Frauen, die Connect Group von Jesus. Sie haben mit ihm gelebt, haben ihn beobachtet, haben von ihm gelernt. Sie haben zusammen gelacht, sie haben zusammen geweint, sie haben zusammen gebetet. Diese Menschen wurden von Jesus angeleitet und ermutigt, im Vertrauen auf ihn und in der gegenseitigen Liebe zueinander ihr Leben zu gestalten, zu reden, zu handeln. Und so wurden sie zu einer Weggemeinschaft des Glaubens. Und jetzt, nach der Auferstehung, gibt ihnen Jesus also diesen Auftrag, nun geht ihr hin und machet zu Jüngern alle Nationen. Jesus, ihr Herr und Meister, der hatte zwar auch immer wieder vor großen Menschenmengen gepredigt und auch Wunder getan, aber die größte Zeit seiner 3 Wirkungsjahre verbrachte er mit seiner Connect Group, mit diesen 12 Männern und den paar Frauen, die mit dabei waren. In sie hat er sich investiert. Das also war der Blueprint, das war die Vorlage, die seine Jünger im Herzen trugen. Als sie nach Pfingsten dann plötzlich diese Tausenden von Menschen hatten, die das Wort von Gott hören wollten und die zum Glauben kamen, trafen sie sich sofort nachher in den Häusern, um diesen neu gefundenen Glauben zu vertiefen, um weiter in der Gemeinschaft miteinander zu lernen. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir, Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel. Das war also der Ort, wo die Verkündigung im Großen geschah. Dort predigten die Apostel und erzählten von den Geschichten von Jesus. Da ließen sie sich also von den Aposteln unterweisen. Und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen und sie beteten gemeinsam, wie wir aus Vers 42 lernen. Also da ist eine Dynamik entstanden unter diesen Jüngern. Einerseits die Verkündigung in der Öffentlichkeit und andererseits die Vertiefung des Glaubens in den Häusern, in den Gemeinschaften, ums gemeinsame Essen herum, wie wir auch von Kuno gehört haben in Sursee. Die Jünger oder Jünger machen wir also nicht allein, indem wir am Sonntagmorgen in der Kirche von Jesus sprechen und Gottes Wort verkünden. Wenn wir sehen wollen, wie Menschen zu Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus werden, müssen wir sie näher an uns heranlassen. Wir müssen bereit sein, sie auch bei uns zu Hause einzuladen und ihnen zu zeigen, wie wir beten, wie wir auf Gottes Wort hören, wie wir Ehekrisen oder Beziehungskrisen bewältigen, wie wir Kinder erziehen, wie wir mit Geld umgehen, wie wir den anderen höher achten als uns selbst, wie wir das Evangelium leben im Kontext unserer Nachbarschaft oder unseres Berufes, all das und mehr. Vor einigen Jahren hatte eine Kleingruppenleiterin in unserer Gemeinde eine Vision. Sie sah, wie ganz viele Kinderbettchen bereitgestellt wurden. Und dann sah sie aber auch, dass diese Kinderbettchen nun Betreuungspersonen brauchen. Also Pflegerinnen und Betreuerinnen und Pfleger und Betreuer. Wir haben das so verstanden, dass Gott uns als Gemeinde aufruft, unsere Herzen und Häuser und Kleingruppen aufzumachen, bereit zu sein für Menschen, die Gott in unsere Gemeinde hineinschicken wird, die neu zum Glauben kommen, indem sie ein Kinderbettchen brauchen, wo sie verpflegt, wo sie umsorgt werden, wo sie ernährt werden, geistlich. Und eben, dass wir, die wir schon etwas mehr Erfahrung mit Jesus haben, dass wir helfen sollen, dass sie auf ihrem Weg im Glauben wachsen können, dass wir sie begleiten in ihren Fragen, dass wir sie ermutigen in ihren Krisen und sie unterstützen. Vor 2 Jahren haben Ursula, meine Frau und ich mit einem Team zusammen nach einem Alpha-Life-Kurs eine neue Connect-Gruppe, so eine Kleingruppe, gestartet. Eine Teilnehmerin ist erst im Frühjahr dieses Jahres dazugekommen. Sie ist erst vor ein paar Monaten zum Glauben an Jesus gekommen und sie schreibt Folgendes, was sie da erlebt. In einer warmen, freundlichen Atmosphäre essen wir zusammen, lesen in der Bibel, tauschen uns aus und beten füreinander und für andere. Jedes Mal nehme ich etwas mit, das meinen Glauben stärkt, meine Beziehung zu Jesus vertieft und mir im Leben hilft. Soweit, Zitat. Eine andere meint, Zitat, die Connect-Gruppe ist ein Ort, wo ich mich wohlfühle, mit unterschiedlichen Personen, die plötzlich zu Freunden wurden und auch im Glauben wachsen möchten. Und ich gehöre dazu, obwohl ich noch nicht so lange unterwegs bin mit Gott. Ich kann meine Probleme ansprechen, alle hören zu und beten sogar für mich. Die Bibel zu lesen und sie dann durch den Austausch in der Gruppe auch zu verstehen, ist spannend. Zitat Ende. Ich glaube, wir alle bleiben ein Leben lang Lernende. Wir bleiben Lernende, die Jesus ähnlicher werden wollen. Und wir können eben gerade in Kleingruppen, in solchen Weggemeinschaften des Glaubens, einander unterstützen dabei, einander helfen. Und in vielen von unseren Kleingruppen und Hauskreisen geschieht das auch. Und ich bin so dankbar dafür. Und ich möchte gerade mal bitten, dass alle, die irgendwo Hauskreise leiten oder begleiten oder in ihrem Haus beheimaten, beherbergen, haltet doch mal die Hände hoch. Wir wollen ganz kurz einfach sehen, wer das ist. Und wir danken euch für eure treue Arbeit. Herzlichen Dank euch. Ich habe Philipp Zahn gebeten, der unsere junge Erwachsenenarbeit leitet und den Abendgottesdienst, dass er noch erzählt, wie Sie oder was Sie erleben in Ihrer Connect-Gruppe. Danke, Philipp, dass du uns da Anteil gibst daran.
Ja, ich muss kurz ausholen. Ich war gestern auf dem Hörnli-Felsen spazieren, alleine, habe mein Tagebuch mitgenommen und habe dort drin gelesen, was ich vor 5 Jahren Gott hingelegt habe. Herr, was willst du mit mir als Leiter von den jungen Erwachsenen tun? Und er sagte mir, Kleingruppen. Und ich ging nach Hause und das Wort Kleingruppen hing in meinem Kopf die ganze Zeit. Und ich dachte, gut, ich schreibe Konzepte, ich mache irgendwie gute Papiere und überlege mir, wie die Kleingruppen funktionieren könnten in der Gellertkirche. 2 Jahre lang geschah nichts und irgendwann habe ich Gott gesagt, ja, aber du hast mir gesagt, Kleingruppen ist doch wichtig. Und dann hat er gesagt, ja, du brauchst eine Kleingruppe. Etwa so war meine Reaktion. Und ich dachte, okay, ja, wenn du meinst. Und so haben wir in Corona, also ja doch, das war ungefähr bei Corona, meine Frau und ich entschieden, wir starten eine Kleingruppe. Und seitdem haben wir wieder gemerkt, was es heißt, in einer Weggemeinschaft zu sein und wie wichtig das ist, auch für die jungen Erwachsenen. Also ab diesem Zeitpunkt geschahen plötzlich Dinge. Ich habe den Kleingruppen-Chat mal durchgeschaut, von Anfang an, was wir alles erlebt haben. Und es ist spannend, wir haben über 30 Personen bei uns gehabt, die einfach kamen und wieder gingen, länger oder kürzer. Wir hatten Menschen, die in psychischen Kliniken waren und wieder zurückkamen, gesund. Wir hatten Studiumsabbrüche und wieder Leute, die wieder begonnen haben. Wir hatten Menschen, die hatten Ortswechsel vor sich, die hatten Zerbrüche in der Familie, kamen aber in unsere Kleingruppe und vieles wurde tatsächlich gesund. Nicht wegen uns, wegen mir, aber wegen der Gemeinschaft, weil wir miteinander tragen konnten, was einfach vorhanden war. Und ich glaube, was ein Geheimnis war von unserer Kleingruppe war, dass wir von zweiwöchentlich auf wöchentlich umgestiegen sind. Wir haben seit 3 Jahren treffen wir uns wöchentlich jeden Mittwochabend. Und am Anfang, also wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, vergiss es, keine Zeit. Und überhaupt, es wird immer mühsamer, je länger du mit einer Gruppe unterwegs bist. Und ich dachte, okay, wir machen das. Und der Effekt war, es wurde immer besser. Also ich stehe hier und sage euch, ich würde keinen Abend mehr vermissen wollen von dieser Kleingruppe, weil wir uns wöchentlich treffen. Ihr geht auch wöchentlich in den Gottesdienst. Warum? Weil ihr erwartet, dass Gott redet. Und genauso erwarte ich, dass am Mittwochabend Gott redet. Und das macht er und das tut er. Und wir erleben Wunder, wir erleben Heilungen, wir erleben Leben, die verändert werden. Und wir machen gar nicht so viel dafür. Und das ist vielleicht ein Wort für all diejenigen, die sich überlegen, eine Kleingruppe zu leiten. Meine Frau und ich hatten den großen Bangel. Wir haben 2 Kinder. Und wir müssen jetzt jeden Abend hosten. Jeden Abend müssen wir Essen vorbereiten. Jeden Abend müssen wir das vorbereiten, inhaltlich und so weiter. Das stresst uns. Und da hat unter anderem Kuno in Sursee gesagt, hey, schaut, dass es Brot und Butter hat auf dem Tisch. Alles andere bringen die Leute mit. Und wir so, ja, okay. Und seitdem wir das machen, wir hatten nicht einen Abend ohne riesiges Buffet, übermäßig viel Essen und Getränke. Manchmal kommt jemand und sagt, hey, ich bereite etwas vor oder ich habe noch Resten. Und das ist so gut, weil das nimmt uns den Druck weg. Und wir sind dann einfach an diesem Abend da, ab 6:30, meine Frau und ich und die beiden Kinder. Die Leute kommen zu uns und sie erleben, wie wir leben. Und sie erleben, wie wir die Kinder ins Bett bringen müssen. Was manchmal sehr anstrengend sein kann. Aber wir haben gesagt, ihr könnt kommen zu uns, wir haben die Türe immer offen, aber wenn wir die Kinder ins Bett bringen, dann macht ihr den Abwasch, zum Beispiel. Und das passiert und das geschieht und das ist mega schön. Und so waren dann Erlebnisse, das sind 2, die mich geprägt haben. Die eine Person sagte, ich fühle mich in dieser Kleingruppe zu Hause, weil ich mich hier genauso verhalten darf wie zu Hause. Manchmal bin ich stinkig, manchmal bin ich voller Freude und ich weiß, dass ich jederzeit mir einen Tee machen kann oder ohne zu fragen den Kühlschrank aufmachen darf. Und die zweite Person hat gesagt, jemand aus unserer Gruppe erzählte ein Erlebnis, wo Gott eingegriffen hatte. Und da meinte diese Person, genau deshalb komme ich jede Woche in die Kleingruppe, weil ich da ermutigt und herausgefordert werde, diesem Gott ebenfalls zu vertrauen, dass er meine Berge versetzen kann.
Mega gut.
Also es braucht nicht viel für eine Kleingruppe. Du brauchst ein Zuhause, das haben ganz viele von uns, Gott sei Dank. Einfaches Essen, Brot und Butter bereitstellen, und Gott und sein Wort im Zentrum. Und dann glaube ich, dass Kleingruppen nochmals wachsen dürfen. Und da freue ich mich sehr darauf.
Danke vielmals. Danke vielmals, Philipp. Wenn Jesus sagt, geht hin und mache zu Jüngern alle Nationen, dann braucht es uns alle dazu. Wir bekommen immer wieder Anfragen, auch von Menschen, die hier in den Gottesdienst kommen, die sagen, ich suche Anschluss an eine Kleingruppe. Einigen können wir eine bestehende Kleingruppe vermitteln, aber ich merke auch immer wieder im Gespräch mit Leuten, dass es Kleingruppen gibt, von denen wir gar nichts wissen, weil sie irgendwann entstanden sind und leben und da wären und vielleicht auch Platz hätten. Wir brauchen aber auch neue Gruppen, um eben diese Kinderbettchen bereit zu haben, um diese Räume der Begegnung zu schaffen. Vielleicht denkst du, ja, ich hätte Platz bei mir zu Hause für eine Gruppe, aber leiten ist nicht so mein Ding. Oder du denkst, ja, ich könnte mir vorstellen, eine Gruppe mitzuleiten, aber ich habe keinen Platz zu Hause. Vielleicht könnte das ja zusammenpassen. Die Person, die Platz hat und die Person, die sich die Leitung vorstellen könnte. Wenn du dir also vorstellen könntest, selber mal für eine Zeit, 2-3 Jahre, Gastgeber zu sein oder Leiterin einer Gruppe zu werden, oder wenn du bereits eine Gruppe leitest und ihr noch Platz habt für neue Personen, dann laden wir dich direkt nach dem Gottesdienst ein, in den Raum Magdalena zu kommen. Philipp und ich werden dort sein und wir möchten gerne etwa 20 Minuten kurz nochmal mit euch ins Gespräch kommen, euch ein paar Eckpunkte dieser Kleingruppenbewegung auch bei uns in der Gemeinde mit euch durchsprechen. Es geht also heute nicht um Leute, die einen Anschluss an eine Gruppe suchen für sich. Das werden wir auch wahrnehmen. Heute geht es um die Leute, die bereit sind, eine solche Gruppe mitzuleiten oder mit zu beherbergen. Wir freuen uns, mit euch ins Gespräch zu kommen und werden auch noch über mögliche nächste Schritte mit euch reden. Jesus sagt in Matthäus 28, 19 diesen wunderbaren Auftrag: Darum geht hin und machet alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft und sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten und weitergegeben habe. Amen.